Okay, ich bin heute hierher gekommen, um euch die ganze Wahrheit über die Corona-Maßnahmen des Staates während der Covid-Pandemie aufzuerklären und zu sagen. Es sind nämlich neue Dokumente herausgekommen, aus denen hervorgeht, wie die Gespräche zwischen den Politikern, zwischen Vertretern der Pharmaindustrie und der Impfkommission gelaufen sind. Diese Dokumente enthalten hochbrisante Aussagen, die bisher unter Verschluss gehalten wurden. Aber es geht aus diesen Dokumenten hervor, dass es Chats zwischen den Politikern und der Pharmaindustrie gegeben hat, in denen es unter anderem um die Bereitstellung von Impfstoffen und die Besetzung wichtiger Posten gegeben hat. Okay, also ich korrigiere mich. Genau deswegen bin ich nicht hierher gekommen, um euch da auf die ganze Wahrheit zu erklären. Die weiß ich nämlich nicht. Sondern ich bin gekommen, um euch zu erklären, ein bisschen zu erklären, wie Verführung funktioniert. Auch da kenne ich nicht die ganze Wahrheit, aber ein bisschen hat mir Gott gezeigt. Aber ich will euch zuerst einmal einfach fragen, wie ist es euch jetzt ergangen, als ich so gestartet habe?
Ich war überrascht.
Wie ist es euch gegangen?
Ich war überrascht. Ich habe das erste Mal in einem kirchlichen Raum seit 1920 das Wort Corona gehört. Es wurde verschwiegen und es wurde nicht drüber gesprochen und es wurde alles gemacht, weil wir uns den Organen, den örtlichen, anzupassen haben. Und dann habe ich gestritten mit denen. Es war eine Pfarrfrau. Und habe gesagt, wenn das so wäre, dann würden Sie und Ihr Mann nicht hier arbeiten. Es gäbe keine Christen. Wieso nicht? Ich sage, dann werden die Jünger, weil sie nicht gehorcht haben, der Obrigkeit nicht über Jesus zu predigen, alle gekillt worden. Und ihr wird gar nicht entstanden.
Okay. Gut. Ich habe den Einstieg deshalb so gewählt, weil ich glaube, dass ich in der zurückliegenden Corona-Zeit genau mit dem Schlagwort ganze Wahrheit viele Menschen dazu verführen haben lassen, Lügen zu glauben und sich in abstrusen Ideen zu verfangen. Menschen, die nicht an Jesus glauben, genauso wie Jesus Nachfolger. Und es gibt Geschichten, ich kenne Geschichten, wo sich Gemeinden wegen dieser Frage und wie man darauf reagieren soll und wie man auch mit den Maßnahmen des Staates umgehen soll, dass sich Gemeinden deswegen gespalten haben. Dreimal dürft ihr raten, aber ihr erratet es sicher beim ersten Mal, wer der Urheber, wer hinter solchen Spaltungen steht, wer sich darüber freut. Und das Ganze funktioniert mit einem einfachen Trick, nämlich mit dem Trick der Verführung. Schauen wir mal diesen Trick an. Er steht in der Bibel ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, drittes Kapitel. Da gibt es unzählige Bilder und Gemälde darüber, wie die erste Menschin, man übersetzt das mit Eva, wie die auf diesen Trick hereingefallen ist. Bitte schön, das erste Bild, Andi. Na, also das ist nicht die Eva. Ist egal, ich verging einfach. Es wird uns erzählt, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie stellte die Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum dort in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat nämlich gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, Blödsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch ihr aß davon. Wie die Geschichte weitergeht, wissen die meisten von uns. Aber wir bleiben einfach bei der Geschichte. Wie arbeitet der Verführer, die Schlange, hier in Gestalt der Schlange? Erstens, der Verführer erfindet eine Halbwahrheit und kleidet sie in eine suggestiv wirkende Frage. Halbwahrheit deshalb, weil Gott hat ja wirklich gesagt, von einem Baum dürfen sie nicht essen. Aber er verdreht die Wahrheit und sagt, hat Gott gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Und er wickelt diese Halbwahrheit in eine geschickt formulierte Frage, die irgendwo Zweifel weckt, die ins Fragen kommt. Zweitens, er unterstellt Gott eine böse Absicht, bewusst, geschickt in eine Frage gekleidet. Eva, könnte es vielleicht sein, dass Gott euch belügt, dass er euch eine essentielle Wahrheit vorenthält, nur damit er es weiß und ihr es nicht weiß, nur damit er mächtiger ist und bleiben kann als ihr? Könnte es tatsächlich so sein, Eva? Drittens, er behauptet, die ganze Wahrheit zu kennen. Er stellt sich selbstsicher hin und sagt, so ist es. Keineswegs. Nein, Unsinn. Es sagt er, oder? Ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß und so weiter. Also er hat sich sehr selbstsicher und als im Besitz der vollen Wahrheit stehend präsentiert. Und er verspricht der Frau, dass auch sie die ganze Wahrheit erkennen würde, wenn sie ihm glaubt und Vertrauen schenkt. Und er hatte Erfolg mit seiner Masche. Er konnte bei Eva andocken. Sie ist darauf eingegangen. Ich glaube, dieser Verführer hat in der Eva eine Sehnsucht, einen Wunsch, der ihr vielleicht gar nicht bewusst war, den er aber ihr irgendwo bewusst gemacht hat, einen solchen Wunsch oder eine Sehnsucht angesprochen, getriggert, sagt man auch, nämlich selbst erkennen zu können, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Bis dahin im Paradies war dieses Vermögen und diese Kompetenz allein bei Gott zugesprochen. Und die behielt Gott für sich. Und der Verführer ist gekommen und hat sich gedacht, wenn er es schafft, diese Kompetenz den Menschen einzureden, dass sie auch gut und böse, auch richtig und falsch unterscheiden können und wissen können, was das ist, wenn er das schafft, dann hat er Gott irgendwo demontiert. Und dann hat er die Menschen im Griff. Weil damit schafft er es auch, dass die Menschen von Gott unabhängig, autonom, autark werden wollen. Und das ist immer sein Ziel von diesem Verführer. Man sagt auch, dass es der Satan sei. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel bringen, wie diese Verführung funktioniert. Hitler, Adolf Hitler. Ich habe mich schon so oft gefragt, wie war es möglich, dass Hitler eine ganze Nation zum größten Unsinn, zum größten Wahnsinn der gesamten Menschheitsgeschichte verführen konnte und dass ihm ein Volk, bei dem sich eine große Mehrheit eigentlich zum christlichen Glauben bekannte, dazu bringen konnte, lauthals zu brüllen und einzustimmen: Wir wollen den totalen Krieg! Goebbels im Sportpalast. Alle haben mitgebrüllt. Ich meine, Hitler hat es sehr geschickt verstanden, eine tiefe Kränkung in der deutschen Seele anzusprechen, nämlich die Demütigung, die die Deutschen dadurch erlitten haben, dass sie den Ersten Weltkrieg verloren hatten, zu hohen Reparationszahlungen verdonnert wurden, keine Rüstungsindustrie aufbauen durften. Durch den Vertrag von Versailles hatten sie die führende Rolle von früher verloren. Es war eine tiefe Demütigung und Kränkung für die deutsche Seele. Und dann kam einer, der stand für Kraft, für Stärke. Er hatte eine Vision, Deutschland zu allen anderen beherrschenden Weltmacht zu machen. Und dieser Verführer, Adolf Hitler, zündete ein Pulverfass. Jesus wusste von der Macht der Verführung. Bevor er öffentlich aufgetreten ist, also bevor er seinen Dienst an uns begonnen hatte, war er ja 40 Tage lang in der Wüste. Und dort wurde er genau mit dieser Macht der Verführung konfrontiert. Als er 40 Tage lang nichts zu essen hatte, kam der Verführer und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du diese Steine zu Brot verwandeln. Wäre das nicht jetzt etwas für dich? Du hast ja solchen Hunger. Aber bei Jesus konnte er nicht andocken, weil Jesus durch seine Verbindung mit dem Vater im Himmel gesättigt war. Und er wusste: Nein, so kriegst du mich nicht. Jesus warnt vor allem in seinen Endzeitreden. Es kommt immer wieder, auch während seiner Lehrtätigkeit, dass er seine Jünger vor Verführung und Irreführung warnt, aber in den Endzeitreden kommt es massiv. Ich denke, das hat einen Grund. Ich lese vor, Matthäus 24, 11. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. 24. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, auch die Auserwählten irre zu führen. Warum ruft Jesus gerade in seiner Endzeitrede zu Wachsamkeit auf und warnt vor Verführung? Weil wir sehen, in den Endzeitreden sagt Jesus, dass sich die Wehen verdichten werden, wie bei einer Geburt. Das fängt langsam an und je näher das Kind kommt, desto größer, desto stärker, aber auch desto dichter aufeinander folgen die Wehen. Und so ist es auch mit der Wiederkunft Jesu. Die Wehen werden stärker, sie werden verdichten, sagt Jesus voraus. Und ein Dazugehören zu diesen Wehen gehört auch Irreführung. Und wenn es dem Verführer gelingt, seine Auserwählten, seine Kinder, seine Nachfolger irre zu führen, dann hat er sie vom richtigen Weg abgebracht und sie enden irgendwo im Abseits. Das ist das Problem bei Irreführung. Ich habe bisher versucht zu verstehen, wie diese Verführung funktioniert und warum Jesus so davor warnt. Weil eben, wenn ich verführt werde, ist das wie beim Bergsteigen. Man sagt, eine Verhauerroute beim Klettern, die schaut am Anfang attraktiv und leicht aus. Vielleicht ist die richtige Route, geht gerade hinauf, schwierig, überhängend. Und daneben gibt es eine Route, viel leichter, viel einfacher. Ja, gehen wir dort. Ist einfach logisch, erscheint logisch, oder? Aber irgendwann komme ich zum Ende, stehe ich an. Und beim Bergsteigen kann das bedeuten, erstens, dass man mal wieder zur Abzweigung zurückgehen muss. Man verliert Zeit und Kraft. Es kann aber auch den Tod bedeuten. Dann nämlich, wenn man in die Nacht kommt, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, abzusteigen, nicht mehr geholt wird. Und geistlich gesehen ist es auch so. Irreführung kann dazu führen, es kostet immer Kraft, es kostet immer Zeit, wertvolle Jahre, Jahrzehnte werden vielleicht vergeudet, weil du wieder zur Abzweigung zurückkehren musst. Aber das kann auch bedeuten, dass du geistlich gesehen in der Sackgasse endest. Und deshalb warnt Jesus so vor der Verführung. Die entscheidende Frage ist nicht, dass wir verstehen, wie Verführung funktioniert, sondern wie können wir uns davor schützen? Was können wir tun, damit uns das nicht passiert? Und ich kenne nur eine Möglichkeit. Ich habe sie bei Derek Prince gelernt. Derek Prince, die es nicht wissen, war ein bedeutender, bekannter Lehrer in der Pfingstbewegung im letzten Jahrhundert, also zwischen 1945 bis 2000 ungefähr. Und Derek Prince hat ein kleines Büchlein geschrieben, das habe ich vor 30 Jahren gelesen, und so zusammengefasst sagt er, du kannst noch so viel die Bibel lesen, Theologie studieren, Psychologie oder Geschichte oder Werbemanagement oder Journalistik. Das kannst du alles noch so viel studieren. Das schützt dich nicht davor, irregeführt zu werden. Es hilft nur eines, das Commitment, Jesus Christus zu kennen und in ihm verwurzelt zu sein. Jesus Christus zu kennen und in ihm verwurzelt zu sein. Andi, jetzt hätte das nächste Bild, bitte. Dieses Bild von den Wurzeln, es kommt von Paulus, nicht von mir, aber das hat sehr, für mich eine sehr starke Aussage. Wir sehen hier eine Buche oberhalb vom Bildstein, habe ich einmal fotografiert, weil es mich so fasziniert hat, dieses Wurzelwerk. Bei einem Baum ist es so, dass die Wurzeln gleich viel Biomasse haben wie das Blätterwerk oben. Das ist unglaublich, auch von der Fläche aus, Flächenausdehnung her. Und die Wurzeln eines Baumes haben drei wichtige Funktionen. Erstens geben sie dem Baum Halt und Stabilität. Zweitens versorgen sie den Baum mit Wasser und Nährstoffen. Und drittens, über die Wurzeln kommunizieren Bäume mit anderen Pflanzen um sie herum. Das hat ein geistliches Bild. Der Halt und die Stabilität entspricht geistlich gesehen bei uns dem, dass wir in Jesus eine neue, eine gefestigte Identität bekommen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß auch, was man mit mir machen darf und was nicht. Zweitens, die Wurzeln versorgen den Baum mit Wasser und Nährstoffen. Geistlich gesehen, unsere Wurzeln in Jesus versorgen mich, meine Bedürfnisse, meine ganzheitlichen Bedürfnisse, die Versorgung, ich werde durch Jesus damit versorgt. Und drittens, über die Wurzeln kommunizieren Bäume mit anderen Pflanzen um sie herum. Das entspricht dem Bild der Gemeinschaft. Wenn wir in Jesus verwurzelt sind, dann können wir auch untereinander Gemeinschaft haben und pflegen. Mit anderen Worten, wenn du es Jesus zutraust, und ich möchte jetzt vor allem auf den zweiten Bereich eingehen, nicht Identität, nicht Gemeinschaft, sondern nur den Bereich der Bedürfnisse stillen. Wenn ich Jesus das zutraue, ihm das Mandat gebe, dass er meine tiefsten Bedürfnisse stillen darf, und da meine ich natürlich einmal in erster Linie das Bedürfnis, angenommen zu sein, geliebt zu sein, gewollt zu sein auf dieser Welt. Wenn ich das Jesus anvertraue, dass er auch mein Bedürfnis nach Wahrheit und Sinn im Leben stillen kann, dann wird es jeder Verführer schwer haben, bei mir anzudocken und mir irgendetwas einreden zu wollen. Es macht mich resistenter gegen Verführung. Ich möchte hier auch ein Beispiel geben für diese Art von Verwurzelung. Georg Müller. Er gründete im 19. Jahrhundert in Deutschland Häuser für verwaiste Kinder. Hunderte wohnten in diesen Häusern, bekamen eine Schulausbildung und wurden beachtet und geliebt von ihm und seinen Menschen. Georg Müller brauchte für die Versorgung seiner Kinder täglich umgerechnet Tausende von Euro, Daumen mal Pi gerechnet. Das Geld ist immer geflossen, ohne Crowdfunding, ohne Rundbriefe, ohne Sponsorensuche, einfach so. Neben seinem beeindruckenden Hilfswerk wurde Georg Müller vor allem für seine glaubensmäßige Verwurzelung in Gott bekannt. Am Ende seines Lebens schrieb er: Ich sah klarer als je zuvor, dass die oberste und vorrangigste Aufgabe, der ich jeden Tag nachkommen sollte, darin besteht, dass meine Seele glücklich in dem Herrn ist. Das allererste, worüber ich mir also Gedanken machen sollte, ist nicht, wie sehr ich dem Herrn irgendwie dienen könnte, wie ich den Herrn verherrlichen könnte, sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand versetzen könnte und wie mein innerer Mensch genährt werden möge. Ich sah, dass das Lesen von Gottes Wort und das Nachsinnen darüber das Wichtigste war, was ich zu tun hatte. Zum Schluss einfach ein paar Merksätze. Die ganze Wahrheit gibt es nur bei Jesus Christus, nirgends sonst, weil er die Wahrheit ist. Wer etwas anderes behauptet, überschätzt sich und führt sich selbst und andere in die Irre. Zweitens, nur Jesus ist wirklich vertrauenswürdig, niemals Menschen. Verführer geben sich immer als seriöse, vertrauenswürdige Personen aus, aber sie verweisen auf sich selbst, nicht auf Jesus. Ein Gegenbeispiel für einen Verführer ist Johannes der Täufer. Er hätte alles gehabt, ein idealer Verführer zu werden. Er war ein faszinierender Redner mit einer Botschaft, die gehört wurde. Er genoss unter den Menschen hohe Glaubwürdigkeit und Ansehen. Er hätte das Potenzial gehabt, eine ganze Bewegung zu formieren, aber er tat es nicht, sondern als Jesus zu ihm an den Jordan kam, hat er ihn groß, sich selbst klein gemacht. Er ist es, nicht ich. Johannes, 1. Kapitel. Drittens, wenn ich mir sicher bin, wer die ganze Wahrheit kennt und ist, und dass nicht ich das bin, dann halte ich mich näher an ihn und werde damit resistenter gegen Verführung. Und wenn das Wetter schlecht wird, der Nebel einfällt und der Sturm peitscht, dann muss ich noch näher an ihn heranrücken und ihn nicht aus den Augen verlieren, damit der Sturm nicht die Spuren im Schnee, die er vor mir gegangen ist, zuweht. Hautnah bei Jesus bleiben. Und als letzten Punkt, ich kann mich darin üben, seine Stimme zu erkennen. Das heißt, dass ich seine Gedanken kenne und sie schon am Klang der Stimme oder am Klang, was so zwischen den Zeilen herauskommt, unterscheiden kann. Das kommt nicht von ihm, das kommt von ihm. Ich lerne seine Stimme und Gedanken erkennen, wenn ich mich mit den Gedanken und Plänen Gottes, die in der Bibel enthalten sind, beschäftige. Und der Heilige Geist hat seiner Gemeinde auch die Gabe zur Unterscheidung der Geister gegeben. Also das sind Menschen, die eine besondere Gabe haben, solche Dinge auseinanderzuhalten. Es hilft, wenn wir auch diese Gabe trainieren und verwenden. Und ich möchte einfach am Schluss noch zusammen einfach sagen, ist es nicht erstaunlich, was Jesus alles ist und kann? Und dass er gekommen ist, alle seine Fähigkeiten und sein Wissen, alle seine Kräfte nicht für sich selbst zu behalten, nicht für sich selbst zu nützen und sich selbst groß zu machen, sondern dass er gekommen ist, sie mit uns zu teilen, sie uns zu geben. Warum hat er das gemacht? Einfach, weil er uns liebt, weil er sieht, wo wir ohne ihn landen würden. Und weil es ihm enorm wehtut, wenn einer oder eine seiner Jüngerinnen verloren geht, nur weil er oder sie irgendeiner Lüge aufgesessen ist. Gottes Wunsch ist es, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, schreibt Paulus im 1. Timotheus 2, 4. Amen.